Abgehoben, der Hubschrauber-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Abgehoben, der Hubschrauber-Podcast. Hallo Andreas, grüß dich.
Hallo Tim, ich grüße dich.
So, da sind wir wieder heute zu zweit. Heute haben wir uns mal überlegt, was machen wir, worüber sprechen wir. Uns ist nicht wirklich was eingefallen, aber weil wir so im Vorgespräch jetzt gerade so hin und her gequatscht haben, haben wir uns gedacht, wir sprechen einfach mal so über das, was uns im täglichen Dienst passiert, was so passiert, wenn wir unsere Schichten haben. Und ja, jetzt war ich ja kürzlich auch wieder Rettungspilot bei den Johannitern für 4 Tage und habe dem Andreas ermöglicht, dass er in Urlaub fahren kann quasi.
Ja, genau, die Schicht lag in meinem Urlaub, die du übernommen hast, richtig. Ja. Genau, vielen Dank dafür.
Ja, super gerne. Es war nämlich, ich weiß gar nicht, ob du lieber in Urlaub gewesen wärst oder die Schichten gemacht hättest, weil es waren wirklich spannende Einsätze dabei, sowohl von den Anforderungen des Einsatzes als auch von den Wetterbedingungen her.
Das darf ich nicht sagen. Ich kriege entweder auf der einen oder auf der anderen Seite Ärger. Also von daher.
Ja, die Einsätze kommen ja auch alle wieder.
Ja, das stimmt. Hoffentlich, ja. Ich hoffe, ich kann die jetzt am Wochenende alle nachholen.
Ja, jetzt am Wochenende bist du wieder dran am Tag?
Da bin ich wieder dran, ganz genau. Da darf ich dann wieder fliegen, auch in Gießen, Tagschicht. Und dann gucken wir mal. Ich bin sehr gespannt.
Ja, mit deiner ungeliebten 145.
Wie war es denn bei dir, Tim? Es waren ja jetzt mal 4 Tage am Stück. Sehr kompliziert,
ja, genau.
Mit Einsätzen, alles da. Erzähl mal so ein bisschen was davon. Wie war das für dich?
Oh, es waren 4 Tage am Stück. Es war toll. Ich bin jetzt auch in meiner eigenen Johanniter-Kluft eingekleidet. Das hat mich sehr gefreut, dass ich jetzt nicht die Sachen aus dem Pool trage, sondern meine eigenen Sachen habe. Jetzt bin ich irgendwie noch so ein Stück weiter im Unternehmen drin gefühlt. Kann mich noch so ein bisschen mehr damit identifizieren. Habe die Patches und alles. Mhm. Meinen Namen auf den Sachen. Das ist ziemlich cool. Mhm. Ja, aber spannend waren die Einsätze wirklich, weil ich durfte ja am Tag arbeiten. Normalerweise habe ich gefühlt irgendwie immer die Nachtschichten bei euch bekommen. Aber am Tag ist ja nochmal ein bisschen was anderes. Und es war super spannend, weil wir auch viele Primäreinsätze hatten und Verlegungen bei schlechtem Wetter über eine etwas längere Distanz, wo wir dann echt das Wetter umfliegen mussten und unfassbar viel Zeit gebraucht haben. Für eine Strecke, wo man normalerweise 40 Minuten braucht, haben wir 1 Stunde länger gebraucht, haben wir fast 2 Stunden gebraucht. Von Frankfurt am Main nach Ibbenbüren im nördlichen Rheinland.
Wahnsinn. Wenn ihr da so lange gebraucht habt, wo habt ihr denn dann getankt? Weil die H145 kann ja gar nicht so viel Sprit mitnehmen wie mein Mittelhessen.
Ja, das stimmt. Aber wir haben direkt bei Ibbenbüren getankt, ja.
Ah ja, siehst du ja dann.
Ja, haben wir vorher reingefunkt im Flugplatz um die Ecke, ob die Jet A1 haben oder ob die auch da sind. Und dann haben wir gesagt, jo, sind wir, können da vorbeikommen. Und dann war das vom Krankenhaus auch nur 3-4 Flugminuten entfernt. Das heißt, wir konnten ganz entspannt erstmal zum Krankenhaus gehen, unseren Patienten abgeben und dann vor dem Rückflug nochmal die Maschine voll machen.
Wie ist es denn jetzt für dich? Ich meine, du kennst es ja schon von der Polizei, ihr kriegt einen Einsatz und so weiter. Dann geht's bei euch los. Jetzt ist es bei uns in der Rettung ja ein bisschen hektischer, sage ich mal in Anführungsstrichen. Wir müssen ja schneller in der Luft sein. Ja. Wie fühlt sich das für dich an, wenn du da von Polizei auf Rettung umschaltest? Oder ist das relativ schon schnell bei dir angekommen? Oder schießt das Adrenalin in dir hoch und du denkst, weiß ich nicht, worüber denkst du danach in dem Moment?
Also das Adrenalin schießt immer noch hoch bei jedem Einsatz, der dringend ist. Also wenn der Melder geht und es heißt Primäreinsatz, ne, das ist ja wie bei uns Person im Rhein oder was weiß ich, wo man schon sagt, du hast jetzt einen gewissen Zeitdruck, du musst jetzt schon schleunigst zum Hubschrauber und alles stehen und liegen lassen.
Ja.
Natürlich geht da ein bisschen das Adrenalin hoch, aber das ist ja auch in dem Moment, wo das Adrenalin hochgeht, schaltest du ja auch um und funktionierst und rufst die Mechanismen ab und die sind ja Gott sei Dank für den Start bei uns beiden gleich, Luftrettung und Polizei, der Hubschrauber ist gleich, die Schalter sind gleich. Und dann lässt man den schnell an und fliegt los. Und ich glaube, der größte Unterschied für mich ist einfach, ich muss den Einsatzraum noch kennenlernen, in und um Gießen. Den kenne ich natürlich noch nicht so.
Ja, das ist ganz klar.
Das heißt, bei uns bin ich schon viel entspannter in Düsseldorf, weil ich gucke ins Wetter und weiß, wie sich das Lokal überall entwickelt, weil man es aus der Historie kennt. Ich weiß, wie tief ich gehen kann. Ich kenne die größten Hindernisse hier überall. Da kann ich auch wirklich bei schlechtestem Wetter total safe fliegen und weiß, okay, jetzt gleich muss ein bisschen weiter links, weil da kommt der hohe Mast und da kommt der Schornstein. Das kennt man schon alles. Und jetzt in Gießen muss ich natürlich ein bisschen mehr gucken. Ne? Ich muss gucken, wo sind die Höhenzüge genau, wenn es heißt, es geht zur Stadt XY. Wo muss ich da genau landfliegen? Deswegen bin ich da schon ständig mehr im Wetter und gucke mir das so ein bisschen mehr an, was sich wie wo um mich rum entwickelt, um auch zu wissen, ob ich dann spontan bei so einem Primäreinsatz sagen kann, okay, geht sofort los oder na, wir müssen vielleicht doch nochmal reingucken, ob das Sinn macht.
Ja, vor allen Dingen nachts, ne? Das ist ja alles ein bisschen schwieriger dann für dich, weil tagsüber kannst du dich noch irgendwie retten, dadurch, dass du was siehst. Ach, da hinten sind die Hügel und so weiter, aber nachts ist ja wie immer alles schwarz weiter weg, ja, und dann kann ich mir schon vorstellen, dass es natürlich anspruchsvoller für dich ist.
Ja, mussten wir auch tatsächlich einen Einsatz dann abbrechen. Wir haben in der Luft dann einen Einsatz kurz vor Gießen Richtung Limburg bekommen und das Wetter so eingeschätzt, alles gut. Aber wir hatten halt einen Spread von 1 bis 0. Und der ging
was
dann
ist ein Spread? Was ist ein Spread?
Ja, genau,
ein Spread. Erklären für die anderen?
Man hat eine Temperatur, sagen wir mal, wir haben die Temperatur von 5 Grad und wir haben einen Taupunkt, das heißt, wo die Luft anfängt auszukondensieren, wo also Wolken entstehen im Endeffekt, von 4 Grad gehabt. Und dann hat die Temperatur um 1 Grad abgenommen und das ist immer so das Schlimmste für uns, wenn dieser Spread, also der Unterschied zwischen wirklicher Temperatur und Taupunkt, so fast null ist oder an null dran ist. Das heißt, im Moment sind wir noch safe und es entstehen keine Wolken und im nächsten Moment wird es ein bisschen kälter und es entstehen Wolken, es entsteht Bodennebel und das ist halt für uns so der größte Feind, weil dann können wir nicht mehr fliegen, dann können wir nicht sehen, dann können wir nicht landen. Und ja, das Wetter schlug dann nämlich so ein bisschen um und wir waren 2 Flugminuten vor der Landung in Limburg und ich habe mich dann dazu entschlossen abzubrechen. Und das Gute war, auf dem Rückflug, was heißt das Gute? Auf dem Rückflug wurde es noch ein Ticken schlechter, dass wir wirklich so mit dem letzten, was noch ging, in Gießen gelandet sind. Und der Notarzt meinte dann auch, ja, ist doof, weil war eine wichtige Verlegung, aber ich habe es ja dann selber gesehen. Gut, dass wir abgebrochen haben, jetzt können wir ja wirklich kaum noch was sehen. Mhm. Und das ist sowas, würde ich sagen, das konnte ich dann meiner generellen Erfahrung verdanken, dass ich halt dann nicht auf Gedeih und Verderb versucht habe, sondern gemerkt habe, so, das dauert nicht mehr lange, dann ist hier over.
Ja.
Und das willst du halt auch nicht erleben.
Ja, vor allem nach Limburg ist echt eine fiese Nummer, weil da ist halt sehr wenig menschliche Bebauung auch teilweise zwischendurch. Dann kommen da nochmal ein paar Windräder, ein paar Hügel und so weiter. Das ist einfach nur so ein dunkles Loch nachts dann in die Richtung. Und irgendwann taucht dann wieder Limburg auf, aber bis dahin muss man es halt erstmal schaffen, ja. Und deswegen, das ist schon, da hast du super gemacht, das kann auch schief gehen in der Richtung, ja.
Ja, Glück gehabt. Also eigentlich so entschieden und gesagt, nee, komm, wir gehen auf Nummer sicher. Und es ist dann, wie es immer ist, ne, dann haben die natürlich den Mittelhessen noch angerufen, der sich dann auch bei uns natürlich gemeldet hat und auch noch gefragt hat, hör mal, du, ich habe das abgelehnt, was war denn mit euch? Und dann so, ja, bei uns haben sie es auch versucht, wir sind auch umgedreht, ah gut. Dann haben wir noch mitgekriegt, dass sie den Mainzer noch versucht haben zu bekommen, der aber auch gesagt hat, ist nicht. Und dann, das ist halt für dich selber dann auch, wenn du dann da wieder sitzt, ne, und jemand anders würde fliegen und kriegt es dann hin, dann geht das so die ganze Zeit im Kopf los, ne? Ah, hätte ich es doch machen sollen, hätte ich es nicht machen sollen. Und es ist einfach.
Da darf man sich aber auch nicht zu sehr unter Stress setzen, weil wie du schon gesagt hast, passiert mir ja auch manchmal im Dienst. Gießen sagt nein und ich gucke mir dann das Wetter an und beurteile das vielleicht so oder nehme einen anderen Weg dahin, der Pilot vielleicht in Gießen nicht eingefallen ist oder auch gesagt hat, nee oder wie auch immer und dann, ja, oder ich hatte Glück einfach, weil ich eine halbe Stunde später das Wetter gecheckt habe und dann ist es wieder müh besser geworden. Also das hatte ich jetzt beim letzten Mal, da ging es bis nach Hamburg hoch. Genau so ein Fall. Ja, Gießen hat gesagt, nein. Wir haben dann gesagt, doch. Es könnte aber sein, dass wir gar nicht mehr zurückkommen. Das ist ja auch immer so ein Faktor. Und das muss man dann auch im Hinterkopf haben. Also für einen Mittelhessen, der um 21 Uhr Feierabend hat, ist es natürlich leicht zu sagen, irgendwie um 6 Uhr Abend, du, wir probieren's. Wenn wir durchkommen, kommen wir nicht mehr zurück. Aber dann wären wir eh um 21 Uhr raus aus dem Spiel. Aber der Gießener Hubschrauber, der ja 24 Stunden fliegt, der wäre dann komplett raus, obwohl er eigentlich weiterhin Dienst hätte. Ja, also auch das muss man so ein bisschen abwägen, wie das dann eben halt so ist, ja. Aber ja. Du bist hier am Podcast, richtige Entscheidung getroffen.
Ja, das sowieso. Ja, nein, aber das ist auch so für da draußen, ne? So, ich hatte halt das Bauchgefühl, nee, und ich vertraue auf mein Bauchgefühl und das gut so. Sollte man eigentlich auch immer machen, gerade mit ein bisschen mehr Erfahrung. Das täuscht einen sehr selten und es ist auch immer blöd, wenn man ein Bauchgefühl hat und fliegerisch dagegen entscheidet. Das ist immer ein Mismatch.
Das ist ganz doof. Das ist ganz doof und wenn man das Thema hat, dann sollte man irgendwie versuchen, diesen Flugzustand zu ändern.
Ja.
Weil dann fliegt man nicht gut. Das ist dann so, da bist du echt unruhig zwischendurch, das stimmt, ja. Ja, also jetzt sind wir ja schon mitten im Thema Wetter drin und du hast mir von einem Flug erzählt, da hast du das Wetter so ein bisschen ausgetrickst.
Ja, genau. Ja,
oh, und die Flugsicherung auch.
Und die Flugsicherung auch, die sich Gedanken gemacht haben, dass wir zu hoch geflogen sind eventuell. Ja, genau. Nein, wir hatten eine Verlegung von Frankfurt nach Ibbenbüren, habe ich eben schon mal kurz gesagt, so im nördlichen Nordrhein-Westfalen, von Frankfurt ins nördliche Nordrhein-Westfalen. Und man hätte wunderbar direkt fliegen können, übers Sauerland drüber und nach Ibbenbüren rein und hätte so, weiß ich nicht, 40 Minuten ungefähr gebraucht. Mhm. Und in Frankfurt war das Wetter auch gut, aber das Rheinland war komplett in Wolken. Und es hat sich gezogen im Prinzip östlich des Rheins. Da fängt dann das Bergische Land an, das Sauerland kommt etc. Und das war alles komplett in Wolken und zwar vom Boden bis ungefähr 2000 Fuß. Und auch in 8/8, also sprich einer kompletten Bedeckung, Overcast, geschlossene Wolkendecke, keine Chance. Und bis nach Ibbenbüren. Und deswegen haben wir auch gesagt, okay, wir könnten rein theoretisch drüber fliegen, weil da war das Wetter super. Da war Sky clear, da waren keine Wolken. Mhm. Aber wir wären in Ibbenbüren, wären wir nicht runtergekommen. Mhm. Höchstwahrscheinlich, weil dort eben die Bewölkung geschlossen war. Und dann sind wir einfach vor der Front lang geflogen. Wir hatten Westwind, also sind wir dann, oder hinter der Front müsste man dann sagen, bei Westwind, ne? Sind wir hinter der Front lang geflogen, da war auch wieder tolles Wetter und sind halt erstmal von Frankfurt Richtung Westen bis an den Rhein, hoch über Bonn, Köln. Und hinter Köln war es dann schon weiter nach Osten abgezogen, dass wir von da aus über Dortmund direkt nach Ibbenbüren konnten. Haben unseren Patienten abgeliefert, oder es war in dem Fall eine Patientin. Alles wunderbar, haben knapp 2 Stunden gebraucht anstatt 40 Minuten, aber Mission erfüllt. Mhm. Konnten danach ganz entspannt bei Ibbenbüren tanken, wo wir dann angefragt hatten, ob die auch unseren Kraftstoff haben, haben danach getankt, haben den Hubschrauber voll gemacht. Und auf dem Rückflug haben wir dann das Wetter gecheckt und haben gesehen, in Gießen ist es weiter so, dass wir da über den Wolken sein können und dann nach unten kommen. Und inzwischen war es aufgelockert bei Ibbenbüren. Das heißt, wir sind einfach on top gegangen, bis auf 9000 Fuß hoch und sind dann einfach da zurück nach Gießen geflogen und waren in 37 Minuten noch was wieder da.
Wahnsinn, oder? Erst so einen langen Hinweg und dann...
Ja, ja, und das ist halt auch, zurück, ne? Ja. Dann musst du halt auch wieder erklären, hä, warum braucht ihr denn hin so lange und zurück so kurz und das kann ja nicht nur der Wind sein, so viel Wind kann es ja gar nicht geben und ja, aber es kann Wetter geben. Wetter kann einen manchmal dazu zwingen, Umwege zu fliegen, um halt die Mission sicher zu machen und um das durchführen zu können und dann ist das auch in Ordnung. Ja, und zurück durch die 9000 Fuß war dann FIS auch irgendwann so, dass die gesagt haben, Mensch, ihr seid so weit oben, also kein Problem, könnt ihr bleiben, ihr kommt auch in Gießen runter, da ist die Bewölkung aufgelockert, da sind genug Löcher, da kommt ihr wieder durch. Ja, hat mir natürlich geguckt, man sollte nicht on top gehen und irgendwo hinfliegen, wenn man nicht weiß, dass man da auch sicher wieder runterkommt.
Das ist richtig, das stimmt, ja. Aber das ist wirklich auch ein Glücksfall, wenn du hin so lange brauchst wegen schlechtem Wetter, aber zurück dann so eine Riesenabkürzung, den ich jetzt einfach mal nehmen kannst in dem Fall. Mhm. So ein Glück hatte ich sehr selten, sehr selten. Also ja, gibt's doch den einen oder anderen Flug, den ich gerade erst gemacht habe, der einfach, ja, wie bei dir auch, mit einem Riesenumweg zum Ziel, aber leider auch mit einem Riesenumweg wieder zurück, weil es eben nicht anders ging und sich das Wetter immer ständig verändert, ja. Aber das sind halt Themen, die haben wir eben im Winter, die wir mit uns rumschleppen, wie Nebel. Du hast es vorhin so schön erklärt, ne? Dann kann sich in den Tälern auf einmal spontan Nebel bilden. Ich habe gestern auch eine Fortbildung für Feuerwehrmänner gehalten. Da war nämlich genau das Thema, dass es auch für Personen am Boden schwer einzuschätzen ist. Wie hoch sind denn eigentlich die Wolken? Und in Wirklichkeit sind die vielleicht nur 300-400 Fuß hoch, aber von unten sieht es aus so, ja, hier ist doch alles super. Ja, aber wir kommen nicht runter. Also wir kommen erstmal nicht mehr über die Hügel rüber und dann kommen wir unter die Wolken nicht runter, weil da eben auch Hindernisse lauern und warten. Und dass wir dann sagen müssen, es hilft auch nichts, wenn wir über den Wolken sind und da schon so das Licht durchschimmern sehen. Wir könnten einfach da nicht durchfliegen durch die Wolken. Das ist halt einfach, tja, zu gefährlich. Und im Nebel geht's sowieso nicht.
Und da ärgere ich mich manchmal so sehr, wenn ich bei uns Dienst habe. Wir hatten es jetzt auch letztens wieder, hatte ich Nachtdienste bei uns und dann hatten wir einen Einsatz hier, Münster wollte uns unbedingt haben und ich gucke in den Wetterbericht vom Münster Flughafen und da steht schon drin, gefrierender Bodennebel und Sichten 500 Meter. Und ich denke so, ja, komm, der Flugplatz Münster, der ist auch ein Ticken weiter nördlich als Münster, da heißt ja auch Münster-Osnabrück, also irgendwo dazwischen. Und da habe ich gedacht, naja, vielleicht sieht es in Münsterstadt besser aus, hast du ja manchmal, dass du wirklich so ganz knapp außerhalb der Stadt so eine Nebelgrenze hast. Und habe dann angerufen, habe gesagt, hör mal, Leitstelle, ihr wollt uns ja unbedingt haben. Wie sieht denn das in der Stadt aus? Ja, ich sehe hier meine Hand vor Augen nicht. Ist ja super, dann brauchst du den Hubschrauber auch nicht anfordern. Wenn du deine Hand vor Augen nicht sehen kannst, was denkst du denn, was wir aus 1500 Fuß am Boden sehen? Gar nichts. Ihr lebt in der Wolke.
Mhm.
Ja.
Tja, dann nicht.
Und dann hatte er das auch verstanden, dass das vielleicht nicht so clever ist, einen Hubschrauber anzufordern, wenn man seine eigene Hand vor Augen nicht sieht, dass der dann vielleicht auch relativ wenig sieht. Aber da muss man manchmal so ein bisschen Denkunterstützung geben.
Naja, aber ja. Man muss ja dazu sagen, viele haben ja nicht so viele Berührungspunkte mit der Luftfahrt und da ist es halt auch immer wieder so, ja, könnt ihr denn nicht nach Instrumentenflug fliegen, weißt du? Aber ja, das kann der Hubschrauber und wenn es der Pilot kann, kann es auch der Hubschrauber und der Pilot. Aber das Problem an der Geschichte ist, die Einsatzstelle wie bei dir und auch bei mir, die hat kein Instrumentenlandesystem, Anflugsystem, gar nichts. Da können wir das gar nicht machen. Und genauso wenig leider die Krankenhäuser. Das ist ja immer wieder ein Thema bei uns, auch hier im Podcast. Hm. Wir könnten nur von Flugplatz zu Flugplatz fliegen aktuell mit Instrumentenflug. Aber das schließt ja alles aus, wo wir hin müssen. Wir müssen entweder ins Krankenhaus, zu unserer Station zurück oder zur Einsatzstelle. Ja.
Ja.
Deswegen ist das ein bisschen schwierig. Hier und da könnte man theoretisch mal einen Hopser über irgendein Gebirge machen, wenn es in Wolken liegt und man will abkürzen. Aber auch jetzt im Winter, es gibt die 0-Grad-Grenze. Wenn die halt in den Wolken liegt, dann haben wir wieder Vereisung, geht also wieder nicht. Von daher ist das mit dem Instrumentenflug in der Rettung oder auch bei dir in der Polizei. Naja, also mal zum Unfallort hin auf jeden Fall schwierig. So.
Ja, schwierig, aber ich würde mich freuen, wenn wir endlich die Point-in-Space-Verfahren bekommen.
Ja.
Wenn wir endlich sehr, sehr individuell fern von Flugplätzen, bestimmte Orte, bestimmte Krankenhäuser, Einsatzorte bei uns einfach anfliegen können und vor Ort dann wieder operieren können. Es ist ja oft so, dass du kommst irgendwo nicht raus oder irgendwo nicht richtig runter, aber da, wo du hin musst, dann ist es gerade lokal so okay, dass du wieder arbeiten könntest, dass du dort landen könntest, dass, ne, also als Luftrettung oder wir, dass wir dann vor Ort in der Höhe fliegen, wo wir auch wieder vernünftig suchen können. Diese Point-in-Space-Verfahren, wenn die in Deutschland endlich erlaubt sind, das wird ein Quantensprung für den Einsatzflug und die Luftrettung.
Ja, vor allen Dingen, wenn du sagst, hey, nur an der Station, das ist doof, Hauptsache wir kommen hier weg, am Einsatzort ist super, am Krankenhaus ist auch super und bis wir wieder zurück zur Station fliegen, dauert es eh ein bisschen. Oder wir fliegen gar nicht zurück, sondern wir bleiben irgendwo in der Nähe einsatzbereit, ja, an irgendeinem Flugplatz, wo kein Nebel ist und dann eben von da aus. Aber die Chance haben wir leider im Moment noch nicht und ich kann dir auch nicht sagen, wie lange das noch dauern wird. Ich glaube, es wird noch sehr lange dauern. Wenn ich mir manche Geschwindigkeiten angucke bei uns, ja.
Ich hoffe, die Lobbyarbeit und gut, die Johanniter sind der Luftrettung jetzt, weiß jeder, nicht der Riesenplayer. Mhm. Ne, da gibt es zwei andere, die sehr groß da drin sind. Und ich hoffe, dass die so viel Druck erzeugen, dass das dann doch relativ schnell ermöglicht wird, zumindest für die Luftrettung.
Ja, die DRF arbeitet ja schon dran, ne? Die macht ja schon, die probiert ja schon. Die ist ja schon vorne mit dabei. Aber das ist auch vollkommen okay. Die dürfen das ruhig mal ausprobieren oder sollen so ruhig auch ausprobieren. Und deswegen, wir freuen uns ja auch darüber, wenn irgendeiner was irgendwo in irgendeiner Ecke anschiebt. Das ist ja nicht mal so einfach. Ja. Tja, apropos nicht einfach. Wir haben da so eine Mail bekommen vom Luftfahrtbundesamt. Und da geht es auch um Flüge, die stattfinden. Die aber auch, das ist übrigens eine spannende Frage, da geht es nämlich um das Drohnenthema mal wieder. Das ist eine spannende Frage. Was ist denn eigentlich, wenn in den Tälern Nebel ist, dürfen die Drohnen auch durch die Wolken fliegen? Wenn die zwar in ihren Höhen bleiben, wo sie sein sollen, aber wenn da bewölkt ist, dürfen die dann trotzdem fliegen? Das wäre mal eine spannende Frage. Ich vermute jetzt mal theoretisch ja, allerdings hat man dann erst recht keine Chance, sie zu erkennen. Aber normalerweise sollte an der Stelle, in der Höhe auch keiner in der Wolke drin sein.
Aber muss ich die Drohne nicht auf Sicht fliegen? Muss ich die nicht sehen können?
Ja, wenn du sie selber fliegst, aber es gibt ja mittlerweile ganz viele Drohnen-Shuttles zwischen zwei Kliniken. Mhm. Die fliegen dann Blutprobenzeug hin und her, irgendwie 20 Kilometer durch die Luft. Und da geht's um die. Die anderen, das hast du vollkommen richtig gesagt, deine eigene Drohne musst du sehen können. Es gibt zwar mittlerweile auch Möglichkeiten, die außerhalb dieser Sichtweite zu fliegen, aber viele verwechseln das mit dem Thema, also da geht's auch um FPV, also dieses praktisch, wenn du in eine Brille reinguckst und die Kamera sitzt in der Drohne und du denkst, du sitzt praktisch in dieser Drohne drin beim Fliegen. Du musst eine Drohne immer sicher landen können und sobald die Drohne weiter weg von dir ist, kannst du nicht mehr erkennen, wo vorne und hinten ist. Und das sagt ja das Gesetz, du musst erkennen, wo vorne und hinten ist, damit du sie sicher landen kannst. Also wenn die ein technisches Thema hat, kriegst du sie nicht mehr runter außerhalb deiner Sichtweite, ist ja ganz klar. Also deswegen muss die innerhalb auf Sichtweite sein und Ja.
Kannst du mir nicht erzählen, dass irgendeiner dieser hunderttausenden Drohnenpiloten in Deutschland das dagegen noch nicht verstoßen hat? 1000%.
Ja, da muss ich dir leider wahrscheinlich recht geben. Also das Luftfahrtbundesamt schreibt ja auch, dass sie inzwischen 600.000 registrierte Drohnenbetreiber hat. Gehen wir mal davon aus einer Dunkelziffer nochmal aus, die da oben drauf kommt, die sicherlich gut ist, dass es wesentlich mehr sind, die sich unerlaubt nicht registriert haben. Und das ist schon viel, 600.000. Und wenn da immer wieder, ich sag mal, von den 600.000 1.000 jeden Tag in der Luft sind, dann ist das schon eine große Gefahr, wenn die sich nicht an die Regeln halten. Und da geht es um Startmassen bis 25 Kilo. Ja, also das sind schon größere Geschichten. Und dann gibt es nochmal 350 Drohnenbetreiber mit einer Startmasse von über 25 Kilo. Da gelten dann nochmal andere Regeln, weil das ist dann die Kategorie speziell. Aber ich hatte es ja in einem Podcast mal angesprochen, wir hatten das ja mal am Nürburgring, da saß unser Pilot und dann flog da auf einmal eine Riesendrohne über 25 Kilo, ich sag mal in 10 Meter über diesen Hubschrauber drüber, weil das Luftfahrtbundesamt genau für unseren Heliport da eine Start- und Landegenehmigung und Fluggenehmigung ausgestellt hatte. Verträgt sich natürlich nicht mit dem Rettungshubschrauber, aber das ist natürlich auch eine Gefahr. Und das Luftfahrtbundesamt hat jetzt ein Schreiben rumgeschickt, wo die einfach sagen, bitte, liebe Luftfahrer, der Betrieb wird von Drohnen in den nächsten Jahren sehr stark zunehmen. Wenn das Luftfahrtbundesamt schon sagt, sehr stark zunehmen, dann muss man es schon wirklich ernst nehmen und empfiehlt wirklich allen Luftfahrern der bemannten Luftfahrt, den unkontrollierten Luftraum bis 150 Meter, also 500 Fuß außerhalb der direkten Umgebung von Flugplätzen, sofern es die Flugaufgabe nicht unbedingt erfordert, eben zu meiden. Ja, Tim, wir bewegen uns da ja öfter mal in diesen Bereichen.
Ja, ja, die normale Luftfahrt darf sich ja gar nicht in diesem Bereich bewegen, sage ich mal. Ne? In dem Bereich sind halt nur Flugschulen mit Außenlandung unterwegs, Polizei, genau. Luftrettung, Pipeline-Checker, generell Arbeitsflug ist schon mal in der Höhe unterwegs. Also eigentlich schon, ja, sagen wir mal, die Profis. Und jetzt wird den Profis noch gesagt, Mensch, wenn ihr auf eurem Spielplatz geht, passt auf, da liegen ein paar Spritzen rum, in die ihr reintreten könntet.
Du hast das wunderbar ausgesagt, gell?
Ja, richtig, so ist es, ja. Boah, ich weiß nicht, ob das die richtige Herangehensweise ist. Klar, die anderen kriegst du so nicht. Also musst du wieder die schon immer da waren und das Gelände kennen, musst du warnen, pass auf, da ist ganz schön viel los. Aber nee, also ohne Scheiß, ich will nicht, dass ich derjenige bin, der das Exempel statuiert, ne? Aber das ist auch egal, wen du fragst. Jeder sagt, ja, es wird irgendwann was passieren.
Genau.
Und es muss anscheinend irgendwas passieren. Und das ist halt wirklich das, wo du als Pilot da stehst und denkst so, muss es denn wirklich sein?
Muss es denn passieren? Genau, weil man muss ja dazu sagen, ein Drohnenpilot ist immer dazu verpflichtet oder auch die Drohne selbst, wenn sie alleine fliegt, dass sie ausweicht oder der Drohnenpilot ausweicht, sprich eher gesagt landet. Das halten viele nicht ein, würde ich jetzt mal so sagen. Und auch viele Drohnen können keine Luftfahrzeuge, also alle Luftfahrzeuge erkennen, was ich auch sehr schade finde, weil die EASA ja sagt, ne, eine Drohne muss einem bemannten Luftfahrzeug ausweichen, dem Luftfahrtbundesamt reicht es aber, wenn es nicht alle erkennt, sagen wir es mal so. Und das finde ich sehr schade, dass das auf Kosten der bemannten Luftfahrt geht, dass man sagt, naja, wir nehmen das in Kauf, das Risiko ist klein, aber wir nehmen es in Kauf, dass zusammengestoßen wird. Und bei Single-Engine-Hubschraubern, da wird seit Jahren, sorry für den Ausdruck, jetzt ein Riesengeschiss gemacht. Oh Gott, Single-Engine, sehr gefährlich, wenn man sich mal mit der Materie beschäftigt. Wie selten oder wie unwahrscheinlich es ist, dass das Ding ausfällt. Und jetzt fängt man aber an, ja, komm, wenn die mal ein Luftfahrzeug übersieht, ist nicht schlimm. Ja, so, ich denke so, das passt alles nicht zueinander. Ne? Und deswegen wird auch dringend empfohlen, sich unbedingt fettgedruckt, unbedingt elektronisch detektierbar zu machen, sprich mittels ADS-B oder FLAM. So, FLAM haben ja die meisten Luftfahrzeuge nicht und ADS-B haben die meisten Luftfahrzeuge auch nicht. Jedenfalls in dem General Aviation Bereich, in dem kleinen Bereich, in dem wir uns bewegen. Das kommt jetzt in den nächsten oder in den letzten Jahren kam es immer mehr mit ADS-B, aber das haben noch lange nicht alle. Und großer Teil hat es noch nicht und FLAM sowieso nicht, das kommt ja aus der Segelfliegerumgebung. Viele rüsten sich das freiwillig irgendwie so ein bisschen rein, aber es ist keine Pflicht und auch da kann ich immer nur wieder an alle appellieren, an die EASA und Luftfahrtbundesamt da Druck zu machen. Nehmt doch mal ein System, was für alle zwingend erforderlich ist, damit nicht jeder 1000 Sachen hat. Weil jetzt kommt nämlich in ein oder zwei Jahren sowieso was Neues wieder. ja, was machen wir denn dann, wenn irgendwie alle das toll finden, dieses neue System, ja?
Ja.
Mal gucken.
Ja. Und es ist wieder, also warum verpflichtet man die Drohnen nicht dazu? Also, ne, so von wegen, ja, das System ist zu groß, dass eine Drohne so einen Transponder eingebaut kriegt, ne, und so ein ADS-B-System. Ja, natürlich ist das gerade zu groß, weil das gerade nur in echte Luftfahrzeuge, da ist schon wieder das Bashing für Drohnen. Aber in Luftfahrzeuge, die halt von Menschen geflogen werden, eingebaut werden kann. Ja, aber wenn ich jetzt auf einmal sage, okay, das muss auch in Drohnen passieren, dann wird die Industrie schon was, genau, dann wird die Industrie schon was entwickeln, was klein ist und wenig wiegt, weil wenn wir uns gucken, wenn was umgesetzt werden muss, wie schnell das in der Industrie geht, in der Computerindustrie und wie schnell die Sachen klein werden. Aber wenn ich die natürlich nicht dazu verpflichte, erkannt zu werden, warum sollten die dann anfangen, sowas zu entwickeln? Das kostet ja Geld und mit dem anderen verdiene ich schon Geld. Und ja.
Vor allem, ich brauche ja auch keinen Sender, der 400 Kilometer weit abstrahlt mit einer irren Leistung und so weiter. Es wird ja schon reichen, wenn es 20 Kilometer einfach sind, wo das detektierbar sind, dass wenn man sich nähert, dass man wenigstens eine Chance hat, hier, da wird mir irgendwas auf dem Display angezeigt, in der Höhe, mit der Geschwindigkeit. Und mittlerweile können ja auch unsere GPS-Geräte teilweise eben erkennen oder anhand der Informationen wissen sie ganz genau, der Datenbank, das ist das Luftfahrzeug mit der Kennung, das sieht so aus, das ist das Modell, das wird dann alles mit angezeigt. Und das würde natürlich unfassbar viel helfen, ja. So ist es. Einige Drohnen empfangen ja diese Signale schon, die weichen dann von ganz alleine aus, da kann der Drohnenpilot auch nichts mehr machen, aber es gibt einfach noch unglaublich viele Drohnen auf dem Markt, wo halt natürlich nur die pure Technik drin ist, da ist kein Schutz, dass man höher fliegt, weiter fliegt, irgendwas ausweicht und so weiter. Ne? Kann ich verstehen, macht auch Spaß, aber hey, man gefährdet andere damit, ja.
Ja.
Genau. Ja, absolut. So ist das. Also das ging rum, Tim, ich habe es dir auch mal weitergeleitet und wir werden das definitiv auch bei uns im Unternehmen nochmal ansprechen und besprechen, wie das denn da in der Richtung weitergehen soll. Ich bin gespannt. Ja, gucken wir mal.
Ja, hoffen wir, dass das keinem von uns passieren wird. Dass das alles ein gutes Ende nimmt.
Ja, weil so eine Drohne, selbst wenn es nur so eine DJI-Drohne ist, die 800 Gramm wiegt, wenn die ins Cockpit einschlägt, da müssen wir uns keine Gedanken mehr drüber machen, wenn es den Piloten trifft, ob das Luftfahrzeug da nochmal sicher landet oder nicht. Ja, dann ist
absolut
vorbei.
Nicht.
Da reicht so eine kleine Drohne aus, um den ganzen Hubschrauber sozusagen runterzuholen. Mhm. Ja, aber wenn wir doch vorhin beim Thema schon wieder waren, die letzten Tage, was wir so erlebt haben, da kann ich noch eine Geschichte zu erzählen vom Frankfurter Flughafen.
Ja, stimmt.
Das war auch ganz spannend, muss ich dir sagen. Das hat man auch sehr, sehr selten. Also ich glaube, so alle 2-3 Jahre habe ich das nun mal. Leider, ich wäre da gerne öfter. Aber ich musste an dich denken sogar bei dem Einsatz. Weil wir hatten einen Einsatz, da wurden wir nicht als Transportmittel gerufen, sondern wir hatten den Notarzt an Bord und nur der wurde gebraucht, weil sonst kein anderer Notarzt in der Nähe war. Und wir waren gerade an der Uniklinik Frankfurt gestartet, sind an der Skyline vorbeigedüst und dann kam der Einsatz. Vielen Dank auch nochmal an die Leitstelle für diesen tollen Einsatz. Und dann konnten wir wieder umdrehen, an der Skyline wieder vorbei und dann waren wir praktisch schon am Frankfurter Flughafen. Und da habe ich mir gedacht, ach, weißt du, wenn ich jetzt der Tim wäre und das wäre in Düsseldorf, dann wäre das für dich so ein Home Run. Ne? Du kennst da jede Ecke am Flughafen, weil ihr seid da ja stationiert. Ne? Alles ganz easy. Ich stehe halt nicht jeden Tag am Flughafen und da gibt's einfach, es war ja dunkel, unfassbar viele Taxiways. Also ohne Ende eben einfach. Ne? Und wir hatten keine Zeit, uns das iPad rauszuholen, die Karte aufzumachen, zu gucken, wo sind wir denn? Weil ich habe die ganze Zeit mit dem Tower gefunkt, nach Verkehr geguckt, geschaut, wo muss ich denn genau hin? Der Hems mit der Leitstelle, der auch nochmal mitgeguckt hat und so weiter. Und dann waren wir eigentlich schon da. Dann waren wir schon über der Runway. Und dann kam da zum Glück auch ein Follow Me. Und das war für mich neu. Die haben halt einfach Stoff gegeben. Also ja, die wollen uns da schnell hinbringen, aber normalerweise würde ich dem ja entspannt irgendwie hinterherrollen. Jetzt sind die Wege da aber unglaublich lang. Da hat er sich wohl gedacht, komm, ist ein Hubschrauber, wir geben Stoff. Also ich gar nicht abgesetzt, sondern im Tiefflug hinter dem her, kann man eigentlich sagen. Und das war noch das Leichtere, das Schwierigere war. Und da habe ich wieder viel dazugelernt, aber am liebsten hätte ich nochmal mit dem Tower-Lotsen drüber gesprochen, aber ich weiß gar nicht, wer es war. Als wir raus sind, war der Follow-Me-Fahrer auch wieder so nett und hat gesagt, Andreas, ich bringe dich bis kurz vor die Piste, bis zu dem Punkt, wo ihr da irgendwie hin müsst. Ich wusste ja noch nicht, wo der Tower uns hinhaben will. Aber ich gedacht, okay, das nehme ich gerne an, dann muss ich mich schon mal selber nicht zurechtwurscheln. Und dummerweise ist er aber wieder mit der gleichen irren Geschwindigkeit zurückgefahren. Es war ja sehr lieb gemeint, dass wir schnell wieder da rauskommen. Aber ich hatte halt keine Zeit zu gucken, oh, warte mal, das war der Taxiway und der und der und der und hier fliegt das Schild vorbei. Das ging ja alles nicht so schnell, das zu registrieren, weil ich glaube, wir sind 40, 45 Knoten hinter dem her, irgendwie sowas, ja. Also doch schon eine relativ hohen Geschwindigkeit. Und irgendwann ging auf einmal pfung, die Lichter aus, er bog nach rechts ab und ich so, Moment. Ja. Ich hatte zwar vom Tower gesagt, wo ich halten soll, aber ich musste erstmal bremsen und auch selber gucken, okay, wo muss ich denn jetzt hier hin, weil ich wusste gar nicht mehr jetzt, wo ich genau bin. Dann haben wir uns da irgendwo hinstationiert, wo wir gedacht haben, da stehen wir wohl richtig. Ich weiß bis heute nicht, ob es richtig war. Ich vermute es, aber ich weiß es nicht. Weil wir hatten keine Schilder an der Stelle, die uns gesagt haben, ob wir da stehen, ob das ist, wo wir hin müssen. Und dann hat der Tower schon gesehen, wir haben da ein Thema und hat uns von da direkt weggenommen und dann nach Norden geschickt. Das war sehr, sehr lieb. Also vielen Dank nochmal dafür. Ja, war wieder eine Erfahrung wert. Da eben dafür. Und da konnte dann auch mein Technical Crewmember neben mir nichts mit der Flughafenkarte anmachen, weil wir so flott unterwegs waren und ja, diese ganzen Taxiways. Aber es hat Spaß gemacht. Wirklich. Hat Spaß gemacht, wieder was dazugelernt. Eine schöne Geschichte gewesen, ja. Habt ihr eigentlich mal einen Einsatz am Flughafen? Dass ihr einfach nur von eurer Station da irgendwie rüber hopst oder?
Nee. Tatsächlich nicht. Tatsächlich. Also wir machen schon mal so ab und zu Übersichtsaufnahmen für den Flughafen, wenn die wieder für irgendwelche Akten was brauchen. Wir haben mal, ist, weiß ich nicht, auch jetzt wieder ein paar Jahre her, da ist mal eine Maschine über die Runway drüber geschossen, ist aber nichts passiert. Die war dann da halt im Gras und ja, dann ist die Runway natürlich trotzdem blockiert und dann rollt das alles an und da haben wir dann auch Fotos gemacht für die, weil wir auch gerade da vorbeigeflogen sind. Aber tatsächlich haben wir noch nie einen Einsatz am Flughafen gehabt. Leider.
Da sind deine Kollegen dann wohl schneller, die Bodengebundenen, oder? Oder?
Ja, ich glaube schon. Also das ist halt, die denken wahrscheinlich gar nicht an uns, wofür sie uns vielleicht gebrauchen könnten. Ich habe auch schon mal gesagt, die haben auch so einen Brandsimulator für Flugzeuge. Habe ich gesagt, Mensch, wir löschen ja auch Waldbrände. Vielleicht können wir da mal was versuchen, wenn mal wirklich ein Flugzeug brennt, ob wir da auch helfen können von oben. Aber die haben ja auch ihre riesen Löschfahrzeuge, ihre Panther und was weiß ich nicht alles mit Leistung. Da brauchen wir mit unseren 800 Liter gar nicht ankommen. Da lachen die uns aus. ich glaube, die brauchen uns einfach definitiv nicht.
Ich finde ja diese Feuerwehrlöschfahrzeuge am Flughafen, ich finde die ja gigantisch. Diese Riesendinger mit so einer Kanone da oben drauf und bam, wenn die das Ding einschalten, dann Wahnsinn. Wirklich.
Aber was du da gesagt hast, ne, mit und dann gingen die Lichter aus, das erinnert mich direkt wieder an Formel 1, so eine Safety Car.
Ja, genau so war es. Aber ich bin damit ja nicht so firm, dass ich dann sage, jetzt weiß ich, wo muss ich denn da anhalten in dem Moment, wo er die Lichter ausmacht oder wo er abgebogen ist.
Nee, wenn er die Lichter ausmacht, biegt er ab und du kannst dann direkt starten. Ne? Das ist dann, ja, du gehst über die Linie.
Das Problem war einfach, ich kam da aus diesem Taxiway raus und dann war da ein langer, großer Haupttaxiway und ich dachte mir schon, da muss ich doch eigentlich stehen bleiben. Da kommen zwei hintereinander. Ich wusste aber nicht, war es jetzt der erste oder war es der zweite, weil wenn wir geradeaus sind, dann war halt nur noch die Bahn und da stand No Entry. Da habe ich gedacht, nein, da will er mich sicherlich nicht hinhaben, ja. Mir ist ja theoretisch wurscht, ich fliege auch über No Entry drüber, aber wenn es da steht, dann mache ich es jetzt nicht eben einfach, sondern dann will ich vom Tower hören, dass ich das machen soll. Und dann habe ich gedacht, nee, warte, jetzt fährst du mal wieder ein paar Meter zurück und das Follow Me blieb dann auch da stehen irgendwie so an der Seite, so ganz beteiligungslos und guckte auch so, was mache ich denn da? Das war so ein bisschen, also da, das hätte mich echt interessiert, wo war der Fehler? Klar, wir konnten nicht verfolgen, wo wir lang sind, aber war ich jetzt doch am Ende richtig? Und hat der Tower, der hatte uns nochmal eine andere Anweisung gegeben, ob wir da in Beam the Tower nochmal da in so eine Rollweg-Einfahrt zur Runway fahren können. Und da habe ich ihn aber gefragt, meinen Sie denn die rechte oder die linke? Und dann hat er gesagt, nee, geh von der Position gleich direkt weg. Das hätte mich gerne nochmal interessiert für die Aufarbeitung, aber ich werde mit dem Lutz nicht mehr sprechen können. Ich weiß ja nicht, welches war. Wieder was dazulernen, aber gut, so ist es halt eben, ja.
Der hört bestimmt zu und meldet sich jetzt bei dir.
Ah, das wäre toll. Das wäre natürlich ein Traum. Ja, ich habe auch gleich einem Lotsen, den ich da oben kenne, geschrieben, habe gesagt, so und so war's, aber der war im Urlaub leider, deswegen, der hat gar nichts mitbekommen. Der hatte am gleichen Tag, glaube ich, um 14 Uhr Feierabend und ist direkt in Urlaub gefahren, sonst hätten wir uns vielleicht noch irgendwie gekriegt. Also das hätte mich wirklich interessiert, damit man wieder was dazu lernen kann, aber gut, so ist es halt jetzt eben einfach gewesen.
Ja, den kenne ich ja auch, der war ja auch schon mal bei uns im Podcast und als ich jetzt letztens in Frankfurt war, hatte er Nachtdienst, weil er hat auch gesagt, ich kann gerne mal vorbeikommen, wenn ich da im Simulator bin in Frankfurt. Aber im Nachtdienst ist es dann natürlich doch nicht so interessant mit dem Nachtflugverbot. Da macht es schon mehr Sinn, da ihn mal zu besuchen, wenn ich da bin und ich habe und er hat Tagdienst irgendwo, spät, früh irgendwas.
Ja, oder du hast Nachtdienst, dass du tagsüber Zeit hast.
Ja. Ja gut, das habe ich ja im Simulator meistens. Das sind ja unsägliche Zeiten, weil die liebe DRF sich ja immer die guten Zeiten sichert. Kleiner Seitenhieb, wer zuhört.
Ja, ja. Ja, ich meine, diese müssten im Moment wirklich, wirklich, wirklich glücklich sein. Das Ding ist ja ausgebucht bis noch und nöcher, ja, weil alle jetzt auf diesen Simulator gehen. Oder die meisten jedenfalls. Und das ist wirklich schwierig, da überhaupt noch Termine zu kriegen.
Also. Ja, aber wart mal ab. Ja. Also ich habe jetzt so viel mit so vielen gesprochen, wo noch Simulatoren aus dem Boden wie Pilze rausschießen.
Ehrlich? Ach ja.
Wird einiges kommen. Nicht in Deutschland, aber in angrenzenden Ländern, direkt angrenzenden Ländern. Und auch, ich war heute in Bückeburg. Und die sind auch ab nächstes Jahr im Game mit 4 Simulatoren und kurz darauf sogar mit 8 Simulatoren. Also.
Für die D3 oder welche?
Ja.
Wow. 4 und danach nochmal 8.
Ja, die stellen ja ihre komplette Flotte um.
Ja.
Und die haben natürlich selber mit den 4ern, werden die wahrscheinlich so gut wie nichts mehr außen anbieten können. Und ich weiß auch gar nicht, ob zivil da so viel angeboten werden wird. Es geht halt jetzt hauptsächlich dann für mich um die Polizei.
Ja.
Wenn wir dann natürlich irgendwann da bessere Zeiten kriegen, dann werden wir auch abwandern. Da gehe ich mal fest von aus.
Tja, für uns, du, sonst gehen wir sonst nach Helsinki.
Auch super. Nächste. Stavanger auch. In Stavanger steht, glaube ich, der einzige zugelassene bis jetzt D3-Simulator.
Das kann sein, ja.
Da würde ich ja gern hin.
Tja, wird nichts, Tim. Du sagst ja selbst, die bauen überall Simulatoren und dann müsst ihr nach Bückeburg.
Ja, man weiß es nicht. Immer der günstigste Anbieter.
Gucken wir mal, ich bin gespannt. Ja. Ja, wir haben ja jetzt das neue Update drauf, die Version 10.
Oh, cool.
Na, noch nicht auf unseren zwei Maschinen, sondern nee, da noch nicht. Aber mal gucken. Ich habe ja heute gehört, es sollte mal kostenlos sein. Jetzt kostet es wohl was. Mal gucken.
Ja, wahrscheinlich 2,50 Euro bei Airbus.
Bestimmt. Ja.
Ja, aber da ist auch nochmal eine Schulung notwendig, ne? Das kannst du nicht einfach so nutzen.
Genau.
Das ist gar nicht so ohne. Da reicht es nicht, eine sogenannte, boah, jetzt kommt wieder das Wort, das ich hasse, Familiarization oder so ähnlich. Also eine Familisierung, dass man einfach nur ein bisschen in so einem Buch liest und sich das anguckt, das reicht dann nicht. Um das vollständig nutzen zu können, musst du dann doch schon von einem Instruktor eingewiesen werden in das neue System. Das habe ich auf dem Papier.
Wir dürfen es noch nicht mal selber aufspielen. Selbst dafür kommt jemand von Airbus vorbei. Ja,
ja, es ist halt auch echt cool. Also es gibt ein paar gute neue Gimmicks, die Spaß machen, die wieder einiges vereinfachen, wo ein Hubschrauber unterstützt. Ja, also tolles System. Cool. Coole Sache.
Coole Spielerei. Ja, das ist halt das Problem an der H145. Die kann so viel, wir können es gar nicht alles nutzen, weil eben zum Beispiel Point in Space fehlt. Mal nur einer der vielen Punkte, ne?
Ja, ja, und ich meine, also mit der Version 10 kannst du einfach diesen R-Toll-Start, also wie viele mal fragen, warum geht der nach hinten rückwärts hoch, wenn du das machst, damit du wieder sicher an dem Punkt landen kannst, wo du gestartet bist, und das macht die Maschine dann automatisch. Also und das
könnte sie halt auch im Nebel.
Ja, das kann sie immer. Die muss nichts sehen. Und das ist richtig. Halt schon gruselig, dass du selbst das nicht mehr machen musst. Und ich habe jetzt schon überlegt, ob wir bei unserem Auswahlverfahren, da machen wir auch ganz viel Psychomotorik, also Feinmotorik, motorische Fähigkeiten abtesten, auch unter Belastung. Ich frage mich langsam, ob das überhaupt noch zeitgemäß ist, ob wir das überhaupt noch machen müssen. Ob wir nicht viel mehr abtesten müssen, wie Leute mit komplexen Computersystemen umgehen können. Weil das viel mehr verlangt wird und diese Sache, dass du wirklich noch händisch in so ein System eingreifen musst, immer geringer wird. Weil die Redundanz so krass gegeben ist, dass so viele Systeme ausfallen müssen, dass du als Pilot wirklich selber noch in einem Notfall was steuern musst, ist so gering. Ja.
Aber es wird ja es wird ja in der Zukunft so sein, da arbeitet der Airbus auch schon dran, du fliegst das Ding mit dem iPad, wie eine Drohne, sage ich jetzt mal. Ne? Das stabilisiert sich komplett von alleine, vorwärts, okay, fliegt vorwärts, ne? Da werden wir hin, da wird's hingehen und dann irgendwann sitzt gar keiner mehr drin. Das ist der nächste Zwischenschritt. Und irgendwann geht es dann nur noch darum, wie viel Hubschrauber kannst du gleichzeitig fliegen lassen als ein Pilot. Ja?
Ja.
das werden so die Schritte werden. Also von daher mal gucken. Aber ich bin froh, dass wir noch ein bisschen fliegen können.
Du, ich glaube, die Luftrettung, die werden wir, glaube ich, zumindest mindestens so lange noch erhalten kriegen, wie wir arbeiten müssen.
Ja, das glaube ich auch. So schnell geht das nicht, aber ja, die Luftrettung.
Aber genau das Thema hatte ich heute auch mit den zwei jungen Flugschülern, mit denen ich nach Bückeburg geflogen bin. Die haben natürlich noch, weiß ich nicht, 35 Jahre im Flugdienst vor sich. Die werden irgendwann im Container sitzen, da gehe ich fest von aus. Die werden ihre 35 Jahre nicht durchfliegen.
Ja, das glaube ich nämlich auch bei allen. Nicht die jetzt, ja, mal gucken. Wie gesagt, also das müsste sich jeder, der jetzt wirklich jung ist und bald mit dem Pilotenschein erstmal anfangen will, darauf einstellen, dass irgendwann das Thema kommt, dass man nicht mehr im Cockpit eben drin sitzt. Ja, was auch immer dann kommt, wie es aussehen wird, wie schnell es kommt, keine Ahnung. Aber den Gedanken sollte man nicht aus dem Auge verlieren. Die Chance ist ja relativ groß. Wenn ich mir jetzt überlege, was ist bei uns in den 40 Jahren, in den letzten 40 Jahren hat sich entwickelt, ja, unglaublich. Und das wird ja sowieso alles immer schneller. Was passiert in den nächsten 40 Jahren, diese Entwicklungen? Ja? Also da wird viel, viel passieren. Und damit muss man einfach rechnen, dass man da nicht mehr ein Leben lang fliegt. Und deswegen sollte man lieber Schnellpilot werden. Es werden eh so viele Piloten gesucht, um diese Zeit noch zu nutzen,
ja,
so gut es geht.
Und da kann man ganz klar sagen, wenn du weißt, wer der Feind ist, dreh ihm nicht den Rücken zu, sondern setz dich neben ihn und guck an, was passiert. Also da habe ich mir auch vorgenommen, ich werde mich mehr mit dem Thema Drohne beschäftigen, werde das auch dann quasi ausnutzen, bevor mir jemand sagt, so, hier ist die Drohne, die ersetzt dich jetzt. Da habe ich es vorher lieber gesehen und so ein bisschen mitgesteuert und weiß genau, was da kommt.
Wenn du dich damit beschäftigst mit dem Thema, dann kannst du da auch ein bisschen mitreden. Ich meine, die Gesetze, die werden ja auch bei den Drohnen immer umfangreicher, aber trotzdem, wenn ich da so ein bisschen drin auskennst, dann ist das gar nicht mal so schlecht, weil du da einfach schon mal ein bisschen mitreden kannst und in dem Thema eben drin bist, soweit. Und diese Gesetze verschärfen sich auch immer schneller und heftiger, weil halt immer noch sehr viele sich nicht dran halten, ja. Und dann werden die Restrictions einfach immer, die Maschen werden immer enger gezogen. Und dann wird es irgendwann so einen Syllabus geben wie in der 1178, die eine Regularie oder die 965. Das wird alles kommen.
Mhm.
Tja. Ja, Tim.
Aber bin gespannt. Ich habe auch noch einen schönen Einsatz, den wir noch hatten, der mir noch eingefallen ist. Also abgesehen davon, dass ich auf einer Skipiste gelandet bin. Okay, es war eine Rodelpiste, aber es gab trotzdem ein bisschen Schnee.
Du, nicht schlimm, letzten Winter stand ich auf einer Rodelpiste drauf und hatte so ein YouTube-Video im Kopf. Ich wollte nicht so enden, dass mein Hubschrauber mir da wegrutscht. Deswegen habe ich dann gesagt, nein, das ist mir hier alles viel zu glatt. Ich gehe mal auf den Sportplatz nebenan.
Ja, ich weiß, welches Video du meinst. Das hatte ich natürlich auch sofort im Kopf. Ich glaube, das hat jeder Berufspilot im Kopf, wenn er Schnee sieht und auf irgendwie was Abschüssigem landen muss. Deswegen auch direkt quer dazugestellt, was Schönes, Ebenes gesucht, das ging dann gut. Ja, aber hätte ich auch nicht gedacht, dass mir das passiert, dass ich mal auf so einer Piste lande.
Ja, man muss dazu sagen, das ist jetzt gar nicht böse gesagt, wenn Tim und ich sagen, wir haben diese Videos im Kopf, wo was schief läuft, sondern das ist eigentlich genau das, wie es sein muss, dass wenn jemand einen Fehler gemacht hat, dass andere den mitbekommen, damit sie nicht den gleichen Fehler machen. Und solche Videos oder Reports, wie wir sie jetzt in Unternehmen schreiben oder die Piloten eher gesagt schreiben, pass mal auf, mir ist das und das passiert, die sind einfach Gold wert, weil es muss nicht jeder den gleichen Fehler machen, kostet eine Menge Geld und vielleicht auch ein Menschenleben. Und deswegen ist sowas immer Gold wert, weil einfach man erinnert sich dran, oh, warte mal, das ist doch schon mal jemandem passiert, worauf muss ich denn jetzt genau achten eigentlich in der Situation? Und dann
ja, und bevor jetzt jemand sagt, ihr redet wieder ein Rätsel, muss ich das selber raussuchen. Ihr könnt das gerne mal googeln. Ich meine, es war im Erzgebirge, wenn ich mich recht erinnere.
Ich weiß es nicht, wo es war.
Ist auch eigentlich total egal, wo es war. Und es, wie Andreas sagt, das kann jedem von uns passieren. Und wenn ich dieses Video nicht gesehen hätte, hätte ich wahrscheinlich auch nicht direkt dran gedacht. Da ist ein Rettungshubschrauber auf einer richtigen Skipiste gelandet und ist halt im Slope der Piste gelandet. Also mit Nase hoch, die Piste hoch. Und es war nicht viel.
Also nee, es war nicht viel.
War wirklich,
der stand ja auch erstmal gut.
Genau, der stand erstmal gut, hat dann seine Hubschrauber abgestellt und kurz nachdem der Rotor stand, ist der Hubschrauber rückwärts ins Rutschen gekommen und ist diese Piste runtergerutscht. Und ist glücklicherweise genau vor so ein Skidu, vor so ein Schneemobil gerutscht, was ihn dann kurz bevor es richtig runterging, gestoppt hat. Also es ist dann Gott sei Dank nicht mehr passiert. Natürlich gab es da Beschädigungen und alles, aber es ist weder einer Person was passiert, dadurch, dass der Hubschrauber halt noch zum Stehen kam, noch ist wirklich Riesenschaden am Hubschrauber entstanden, der konnte also wieder repariert werden. Es war also ein teures Learning, aber es war ein gutes Learning, gerade für Andreas, mich und alle anderen Berufspiloten, die das gesehen haben, weil denen wird das nicht mehr passieren.
Ja, so. Den musste ich nur leider an einer Stelle korrigieren, der Rotor hatte noch nicht gestanden.
Ah, okay.
Ja, ich weiß es deswegen, also nicht nur, weil ich es in Erinnerung habe, aber ich werde auch oft gefragt zu dem Video, kann man denn dann nicht schnell noch die Triebwerke anmachen und wieder starten? Und das funktioniert, egal ob der Rotor sich noch dreht oder nicht, funktioniert einfach nicht. Bis die Dinger hochgelaufen sind, bis die Drehzahl voll da ist, keine Chance, das dauert viel zu lang. Derzeit war der schon die Piste runtergerutscht, ja, aber dafür ist es wirklich glimpflich abgegangen, das muss man sagen. Ja.
Und da ist dann auch eine gute Entscheidung, es gar nicht zu versuchen, die Triebwerke anzulassen, weil im Zweifel verschlimmbesserst du das dann nur noch, wenn der Hubschrauber dann crasht und wieder mit laufenden Triebwerken da irgendwas macht, was dann so alles flöten geht und so, haben wir auch schon Unfälle gesehen, wenn so ein Hauptrotor mit voller Drehzahl irgendwo einschlägt, wie weit die Dinger fliegen und was sie noch anstellen können, dann lieber sogar die Rotorbremse ziehen und hoffen, dass es möglichst glimpflich abläuft, wie in diesem Fall.
Richtig, ja. Ja, wenn jetzt bei dem Stichwort, das du eben gesagt hast, muss ich auch immer wieder an einen Moment denken, das ist eine EC-120, die auf einem Flugplatz fest seitwärts gehovert ist, die hatte dann Dynamic Rollover, das heißt, die ist seitwärts gehovert, dem Boden immer näher gekommen, eine Kufe hat sich verhakt, bing, kippt auf die Seite, ist auch ein Feuerwehrmann ums Leben gekommen, der direkt neben dem Kameramann übrigens stand, weil er ihn einfach von einem Rotorblatt getroffen wurde, ja. Da fliegt halt einfach eine Menge durch die Gegend dann in dem Moment.
Ja, ja, genau. Total. Dieses Video habe ich auch geschickt gekriegt, jetzt noch vor unserer Aufnahme heute oder gestern, wo auch geschrieben wurde, sprecht doch nochmal darüber. Brauchen wir gar nicht so doll drüber sprechen, wen es interessiert. Dynamic Rollover, geht mal unsere Historie. Es gibt eine Folge, wo wir unter anderem das sehr ausführlich besprochen haben. Könnt ihr da nochmal reinhören? Dann müssen wir uns hier nicht doppeln.
Ja, vor allem, ich habe gedacht, lass uns die Folge mit was Positivem beenden.
Das auf jeden Fall.
Mit was Positivem auf jeden Fall. Das ist immer ganz wichtig. Ja, also gehen wir weg von den Flugunfällen nochmal zu was Schönem. Wie sieht dein Tag morgen aus?
Gute Frage. Ich bin wieder in der Schulung, in der Luftfahrerschule in Bonn-Hangela. Ich weiß gar nicht, ob ich morgen nochmal Überland fliege oder mit den Schülern so oder Solisten beaufsichtige. Ich weiß es noch nicht, aber es wird auf jeden Fall ein Tag in der Schulung.
Cool. Siehste, ich habe frei.
Ja, auch nicht schlecht.
Auch nicht schlecht, gell? Ja, siehste. Toll. Vielen lieben Dank, Tim, für deine Zeit.
Ja, danke dir.
Sehr, sehr gerne. Und dann wünschen wir euch allen noch einen tollen Start weiterhin in den Tag. Freuen wir uns auf die nächste Folge. Wir haben ja das nächste Mal wieder einen Gast dabei, so wie es aussieht, ne?
Ja, so wie es aussieht, haben wir wieder einen guten, interessanten Gast dabei. Bin ich auch gespannt drauf.
Bin auch schon gespannt. Wir müssen die Folge ja noch aufnehmen. Ja. Also von daher, ich freue mich sehr drauf. Toll. Ja.
Alles klar.
Danke euch da draußen fürs Zuhören. Danke dir, Tim.
Macht's gut.
Du auch. Bis dann. Ciao.
Tschüss.